also herzlich willkommen erstmal. Du bist einer der angesprochenen DGB-Vertreter, die jetzt auch eine größere Aktion in Dresden zu bewältigen haben. Da kommen wir im Laufe des Tages noch dazu. Du bist aber auch einer, der sich aktiv in die Aktionen von Antifaschisten und auch führend einordnet. Deswegen haben wir dich auch gebeten, hierher zu kommen. Du passt zu uns hier und wir wollen jetzt Honig saugen von dem, was du uns aus Dresden in Sachen kommunale Vertretung und Ausschluss von Faschisten in dieser eben zu berichten hast. Herzlich willkommen.
Ja, besten Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Veranstaltung, zu dem Kongress. Ich bin vor einem halben Jahr schon gefragt worden, ob ich ein paar Bemerkungen machen kann unter diesem Titel, den man hier sieht, Strategien der Rechten in der örtlichen Politik. Örtliche Politik werden wir dann nochmal ein bisschen näher erklären. Wir werden auf verschiedene Beispiele kommen. Ich habe mir das eingeteilt in 6 kleine Punkte. Also einmal die organisierte Rechtsextreme in Dresden, dann ausgewählte Strategieansätze der NPD, in Aufbauversuche einer sogenannten Dresdner Schule der NPD, wenn wir dann drauf kommen, in die Frage des permanenten Wahlkampfs, mit dem ihr euch auch beschäftigen müsst, dann der Mythos des 13. und 14. Februar 1945 und also Zerstörung Dresdens und Gegenstrategien und Gedenken. Die organisierte Rechtsextreme in Dresden. Also wir unterscheiden zwischen den organisierten und den weniger organisierten, den informellen Gruppen. Da haben wir zunächst den nationalen Block. Der nationale Block ist derjenige, der im Stadtrat angetreten ist bei der letzten Wahl. Wir werden auch in diesem Sommer Kommunalwahl haben. Dort sind 3 Personen, Vertreter, die sind eigentlich NPD-Leute, die aber unter dem Namen nationaler Block so versucht haben, so eine rechtsextreme Gruppierung insgesamt zu bilden. Die sind also jetzt in dieser Legislaturperiode komplett in diesem Stadtrat, zeichnen sich dort aus, vor allem durch Provokationen, durch verschiedene Nachfragen und durch den Versuch, eigentlich jedes Thema sozusagen in die Frage von sogenannten nationalen Ansätzen zu stellen. Das heißt, egal ob es um soziale Fragen geht, auf die wir gleich nochmal kommen, oder andere Dinge, immer wird übersetzt, das im Zuge oder im Interesse der Deutschen zu machen oder der angeblichen Deutschen und sozusagen damit ein und jedes Thema zu verdrehen. Die Entwicklung dieses nationalen Blocks führte dazu, damals war es noch so, dass man es ein bisschen verschämt betreiben musste. Die NPD hat jetzt angekündigt, zur nächsten Stadtratswahl dann auch als NPD anzutreten und nicht mehr so ein Firmenlogo sich vorne, wie nationaler Block, vorne aufzustellen. Die Erfahrungen sind teilweise chaotisch. Und natürlich muss man alles tun, um so eine Situation erstmal zu vermeiden. Ein ziemlich gefährlicher Haufen, die NPD im Sächsischen Landtag. Da war es besonders deutlich von Anfang an, dass diese Fraktion nicht wie früher DVU oder Republikaner-Fraktionen funktionieren, sondern dass die extrem professionell im Sinne von Politikprofessionalität herangehen an ihre Mandate, dass sie das, was sie vorhaben, an nationalistischer, rassistischer Propaganda zu betreiben, sehr, sehr in ihrem Sinne professionell betreiben. Die haben zum Beispiel eine Videoauswertung jeder ihrer einzelnen Reden, die werden aufgezeichnet. Die haben Sprachtrainer, mit denen sie arbeiten. Die haben Leute sozusagen, die sie coachen, im politischen Sinne die Reden vorbereiten, die Reden schreiben und die sozusagen auch graben in der Historie der vergangenen Jahrhunderte. Wir haben aber auch Abtrünnige wie Herr Menzel. Herr Menzel ist jener Herr, der durch die bundesdeutsche Presse grassierte, der mit einem Revolver in den Sächsischen Landtag Einzug gehalten hat, weil der ist ein bisschen durchgeknallt und hat dort tatsächlich einen Revolver auf das Pult gelegt von der Rede und ist in dem Zuge natürlich dann sozusagen aus dieser Fraktion entfernt worden. Die NPD hat sich letztendlich distanziert und er ist aus der NPD-Fraktion rausgeschossen worden und erzählt aber natürlich in jeglicher Hinsicht auch heute noch Blödsinn in diesem Parlament. Wir haben, wenn man die organisierte Rechtsextreme in Dresden versucht zusammenzufassen, die Bürgerbüros und die Stadtteilarbeit. Ist ja auch ein bisschen sozusagen der Gesamtfokus des heutigen Tages, wenn ich es richtig verstanden habe. Diese Abgeordnete und ihre Mitarbeiter unterhalten Bürgerbüros und unterhalten Stadtteilarbeit. Das ist aus meiner Sicht langfristig der gefährlichste Ansatz, weil die systematisch versuchen, sozusagen in die bürgerlichen Geschichten der Gesellschaft einzutauchen. Das geht Das geht in alle Formen von Stadtteilen, die man sich vorstellen kann. Das geht mit Hausaufgabenhilfe für Kinder los, das geht mit Kinderfesten. Wir haben leider eine Situation, müssen Sie sich vorstellen, wenn irgendwelche Feste sind, parlamentarische Feste, wie Landtagseröffnung, Abschied und selbst sehr viele, viele Ereignisse im Laufe des Jahres, dass es da völlig normal ist, dass die NPD ein Biertresen unterhält, Fähnchen austeilt und die Luftballons austeilt. Ob beim Tag der Sachsen, bei Volksfesten oder bei anderen Gelegenheiten, sind sozusagen so eine Art Normalfall geworden, in Anführungsstrichen, die ihr Unwesen treiben und viele Leute natürlich damit auch anziehen. Natürlich die Frage, dass sie extrem viele öffentliche Mittel ausgeben. Also Schätzung von mir sind ungefähr 130.000 Euro pro Monat, zahlt der Steuerzahler an die Landtagsfraktion. Und die werden angelegt, die wurden unter anderem angelegt in den Wahlkampf, aber dazu vielleicht später nochmal. Zu organisierten Rechten gehören auch die Szeneleben, die Thor Steiner. Wir haben ja da hinten beim NDC, beim Netzwerk für Demokratie und Courage, sieht ja so eine Broschüre aus über Thor Steiner, über die Marke, die wahrscheinlich jeder kennt. Anhand des nordischen Kultes wird eine Mystifizierung drumherum gebaut. Diese Leben spielen für die innere Mobilisierung der Szene eine ganz große Rolle. Man erkennt sich nicht nur dabei, sondern hat natürlich auch an vielen Stellen so eine Art Eventcharakter von einzelnen Dingen, die da tun. Es geht bis in die Konzertszene hinein. Zur organisierten Rechten gehören verschiedene Sammlungsevents, Pressefeste, NPD in Tabritz. Ich sagte, in Riesa ist das Logistikzentrum, dort wird die Deutsche Stimme produziert, gemacht. Wir führen jedes Jahr ein Pressefest durch und das ist jetzt keine kleine Veranstaltung, sondern da waren vor 3 Jahren ungefähr 4.000 bis 5.000 Menschen bei einem Pressefest. Um dieses Pressefest gibt es regelmäßige Auseinandersetzungen, aber an der Stelle erstmal genannt, vor allem mit diesem Eventcharakter und zur internen Mobilisierung. Zur Bedeutung der Konzerte habt ihr sicherlich schon sehr viel gehört. Die Konzerte in der rechtsextremen Szene, jetzt stärker bekämpft als noch vor 6, 7, 8, 9 Jahren, haben auch so einen inneren Mobilisierungscharakter. Die finden vor allem im ländlichen Raum statt. Natürlich dann mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Teilnehmern aus der rechtsextremen Szene selbst, die auch aus den Städten dahin fahren. Diese Konzerte werden zurzeit immer kleiner und immer mobiler, werden nicht mehr lange angekündigt, werden im Prinzip nur im Internet veröffentlicht und dann beginnt dieses Katz-und-Maus-Spiel natürlich auch mit den Behörden, ob es eine Genehmigung vorliegt oder nicht. Beliebt ist auch unter anderen Namen Konzerte anzumelden und dann einfach sozusagen kurze, so wie man eine Band rummeldet, einfach sozusagen dann kurzfristig erst zu erkennen zu geben, dass es sich um ein rechtsextremes Konzert hat. Wahrscheinlich am radikalsten, am gefährlichsten die freien Kameradschaften. Hier als Beispiel genannt zwei, das SSS-Verfahren. SSS heißt Skinhead, Sächsische Schweiz. Das ist eine mittlerweile verbotene rechtsextreme Organisation der freien Kameradschaften, die also fast 10 Jahre lang in der Sächsischen Schweiz, die Sächsische Schweiz terrorisiert haben. Die vor allen Dingen auf andersdenkende, farbige Migranten, also eigentlich alles, was anders ist, alles, was fremd ist, zunächst was fremd erscheint, Jagd gemacht haben, die versucht haben, diese No-Go-Areas zu schaffen, diese national befreiten Zonen, und die natürlich permanent Gewalttaten ausüben gegenüber vor allem Migranten, gegenüber Andersdenkenden, aber auch gegen schwule Lesben. Schlimmste Meldung im vergangenen Jahr war der Überfall auf ein türkisches Restaurant nach dem Spiel Bundesliga gegen die Türkei, wo uns natürlich besonders schämen mussten, dass nachdem in der gesamten deutschen Öffentlichkeit eigentlich die Sensibilität des Tages da war, trotzdem es möglich war, in Dresden sozusagen noch am frühen Tag unter Tageslicht sozusagen die Fensterscheiben einzuschmeißen und in den Dönerladen wirklich zu überfallen. Die No-Go-Areas, da gibt es also wirklich Gebiete, in denen die Andersdenkenden, also in denen die Andersdenkenden die Linken sind oder die normalen Demokraten. Und in denen wir Situationen hatten, wo man quasi keine Veranstaltung dieser Art mit einem wirklichen Cordon von Polizei machen musste, weil sonst hätten wir große Schwierigkeiten gehabt. In denen permanent Figuren aus Antifa-Szene, auch aus den demokratischen Parteien, die sich wehren, fotografiert werden, Steckbriefe veröffentlicht werden, Leute angegriffen werden, die angerufen werden, also ich weiß nicht, wovon ich rede, sozusagen, die dann veröffentlicht werden und sozusagen, wo mehr oder weniger Kopfgelder ausgesetzt werden auf die Personen, in denen vor allen Dingen, das ist wahrscheinlich der schlimmste Teil, auf viele junge Leute, die sich wehren, die so eine Initiative wie sie starten, versucht wird, Druck zu machen, indem man sozusagen sie diskreditiert. Natürlich in der Strategie, die immer eine größere Rolle spielt, ist die soziale Kritik. Dieser bewusste Ganze, den ich von genannt habe, der ist einer der Vertreter, die sozusagen den Vorrang der nationalen Interessen, den sogenannten nationalen Sozialismus predigt, der immer die deutschen Interessen im Vordergrund stellt, die permanente Sozialkritik betreiben, Hartz IV, Auswirkungen, die also wirklich heute bis in die Tatsache gehen, jetzt an die Kapitalismuskritik und an die Konzernkritik anzuhalten, Stichwort die Gesamtentwicklung sicherlich. Eine Denkschule aufzubauen als Dresdner Schule, die sich auch im Kontext, also bewussten Gegenkontext der Frankfurter Schule sieht und die versucht dort so eine nationale Elitebildung zu betreiben. Da wird direkt Bezug genommen auf die 20er, 30er Jahre, auf Soziologen, auf die Entstehungsgeschichte des Dritten Reichs. Rassismus, Rechtsextremismus sind die Grundkonstanten, die sich durch all das ziehen, was von dem veröffentlicht wird. Ich hätte ein paar Beispiele da im Ernstfall, die sich schauerlich anhören, aber man kann das auch jederzeit im Internet nachlesen. Da ist nichts mehr geheim in Deutschland, sowas wird ständig veröffentlicht, kann man jederzeit nachlesen. Sozial verbrannter Nationalismus. Alle Versuche heute, Nationalismus zu beschreiben, werden zurzeit angesetzt an den sozialen Fragen. Antisemitismus durchzieht sich ebenfalls die Schriften, also natürlich klar, da wo soziale Probleme entstehen, da braucht man Schulden. Sie kennen den Ansatz, der ist so grausam, weil durch die vielen Jahre des Ignorierens ist vielen Leuten wirklich bewusst, dass sich dabei um antisemitische Grundansätze handelt. Da schauert es natürlich jeden Antifaschisten sozusagen, wenn er den Gedanken sozusagen versucht zueinander bekommen, dass bereits aus öffentlichen Mitteln sowas bezahlt wird. Inzwischen sind wir so weit, dass kleine Anfragen im Parlament, müssen ja kleine Anfragen von der Regierung beantwortet werden schriftlich, dann nicht nur dazu benutzt werden, um so eine Hetze zu betreiben und soziale Fragen umzudrehen, sondern die werden bereits auch schon genutzt, um Linke auszuspielen. Um zum Beispiel so eine Frage zu stellen, wer beteiligt sich am Programm zur Bekämpfung der Rechtsextremismus mit welcher Summe und mit welchen Veranstaltungen. Und dann ist natürlich die Frage, oder so eine Frage zu stellen, muss ich leider mal am Gegensatz erwähnen, dass man sozusagen bei den Gerichten, bei den Staatsanwaltschaften antwortet, gegen wen gerade welche Ermittlungen vorliegen. Und dass nach so einer Auseinandersetzung, wie wir zum Beispiel in Köln von gehört haben, danach in der Lage sind, unsere Adressen, unsere Zusammenhänge auszuspionieren und sozusagen man permanent überlegen muss, wie man schon seine parlamentarische Arbeit anlegt und mit welcher Strategie man insgesamt vorgeht, wie man sie schützt, wie man diese Anfragen nutzt, sozusagen, um seine eigene Politik vorzubereiten und den politischen Gegner auszuspielen. Das Traurigste der letzten Jahre war der Begriff des Bomben-Holocaust, als jener bewusster Ganze im Zusammenhang mit der Zerstörung Dresden vom Bomben-Holocaust sprach und sich sozusagen, nachdem der Präsident des Landtags, der da nicht so fit war an dem Tag und nicht sofort eingeschritten ist und erstmal weiterreden konnte, bevor es dann zum Eklat im Parlament kam, der gleichen Begriffe gibt es verschiedene andere. Es wird permanent versucht, den Landtag und den Stadtrat zu nutzen für Provokationen aller Art. Der Mythos des 13. und 14. Februars. Ein paar Stichworte zu dem Thema. Dresden also hat bereits einen oder zwei Tage nach der Zerstörung am 13. und 14. Februar in der Wochenschau der Nationalsozialisten wurde die Opferzahl mit ungefähr 250.000 bis 300.000 Personen angehen. Es zieht sich sozusagen jetzt schon über 60 Jahre hin, dass die Rechtsextreme, die Rechten versuchen, mit der Übertreibung der Opferzahlen versuchen, Stimmung zu machen. Man versucht, Dresden als singuläres Ereignis darzustellen, also fast immer selbst in einer teilweise wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Debatte wird so getan, ob Dresden dann auch einmalig ist. Also, dass es da andere Städte in Deutschland gab, dass auch andere Städte vom Flächenbaumalement noch stärker getroffen waren und dass es viele, viele Opfer gab im Ergebnis dieses verbrecherischen Kriegs auf allen Seiten und weltweit, nicht nur in Deutschland. Er wird nicht in Kontext gestellt, sondern wird isoliert betrachtet. Es wird der Versuch genommen, das als singuläres Ereignis hinzustellen und damit an die Propaganda anzuknüpfen. Wir haben dieses Thema jahrelange Leugnung, habe ich schon angesprochen, und man versucht sozusagen mit dem Trauermarsch seit mehreren Jahren den Hauptevent der rechtsextremen Szene in Deutschland herzustellen. Ein paar Gegenstrategien, aber davon haben wir zwei Beispiele gehört, mach es nur ganz kurz. Als Beispiel ist sicherlich, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, wenn man überlegt, was man in der Stadt tut, dass man an diesem Stadtteilkonzept ansetzen muss. Also wir versuchen alles, das was in Stadtteilen, wie zum Beispiel Parkplatz ist bunt oder Pietschen gegen rechts, Stadtteilinitiative von Bürgern zu unterstützen und mit den verschiedensten Organisationen immer zu denen hinzugehen, sie finanziell zu unterstützen, logistisch zu unterstützen, bei Einzelnen, um sozusagen einfach positive Gegenkerne zu schaffen. Wir haben Dresdner Bündnis geschaffen, jetzt endlich nach Jahren der Diskussion, querbeet durch alle Parteien, was in Dresden unter Dresdner Bedingungen extrem schwer war. Wir haben sowas wie das Netzwerk für Demokratie und Courage, Kulturbüro, Opferschutz und mobile Beratung, und wir haben inzwischen auch erkämpft, dass es ein Landesprogramm gibt, wo all die Initiativen unterstützt werden, die sowas tun, wie zum Beispiel ihr hier von euer Beispiel gebracht habt. Dieser sogenannte Trauermarsch ist hier mal dargestellt. Da haben wir einerseits das Ehrengedenken in Halbe, dann in Wunsiedel den Herbsttrauermarsch und Budapest den Tag der Ehre. Und wir haben daneben die roten Zahlen der Entwicklung der letzten Jahre des Trauermarsches in Dresden. Mir begegnet es immer wieder, egal wo ich bin in Deutschland, vor ein paar Tagen war ich in Hamburg, dass die Leute den Zusammenhang nicht bekommen, dass wir da wirklich jetzt real von 5, 6, ein Jahr hatten wir an die 10.000 Teilnehmer dieses Trauermarschs und des Umfelds in der Stadt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, sozusagen, wenn die Rechtsextreme es schafft, ungefähr zwischen 5.000 und 10.000 Leute zusammenbringen, was für eine kulturelle Dominanz in einer Stadt ausstrahlt. Die Rechtsextreme versucht diesen Tag am 14. Februar jetzt diesen Jahres als den generellen Wahlkampfauftakt in Deutschland zu sehen. Deswegen haben wir uns an die Öffentlichkeit in ganz Deutschland gerichtet. Dort marschieren natürlich nicht nur Dresdner oder sächsische Nazis, sondern da marschieren Rechtsextreme aus der ganzen Deutschen Republik und aus Europa.
Ich bin wirklich sehr erschüttert, ne? Und Kompliment an euch, was ihr da so dann auf die Beine legen lassen. Dann eine Frage, NPD-Verbot. Gerade wo das Problem so akut ist, ne? Und so, wie ist da die Diskussion ums Verbot der NPD? Gibt es die? In welcher Form gibt es die? Und so weiter.
NPD-Verbot, aus meiner Sicht, der DGB, ganz klare Position, wir brauchen es. Wir brauchen es, ich habe versucht darzustellen, warum, weil es viele, viele strukturelle Fragen gibt und weil meiner Meinung nach das ist das historische Gewissen in der Bundesrepublik Deutschland. Das gehört mit zu unserer sozialen, sozusagen zu unserer sozialen Ordnung, dass in Leuten nicht passiert, dass ich mich zum Beispiel neben Herrn Gansel setzen muss und den seinen dummen Quatsch oder anhören muss und der sich jetzt immer finanzieren muss.
Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Front? Es waren die Sowjetsoldaten, die Helden der Sowjetunion.
Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, euch Helden der Sowjetunion, der Sowjetunion.
Wem dankt all das Gute und Schöne, der deutsche Arbeitersohn? Er dankt es dem Blut der Söhne der Revolution.
Dank es nicht das Blut der Söhne
von Licht überflutet. Wir wussten es immer schon, für aller Glück hat geblutet das Herz, das Herz, das Herz der Sowjetunion.
Es hat auch für dich geblutet das Herz der Sowjetunion, der Sowjetunion.
Sterne unendliches Glühen, Lieder singen davon, es brachte die Welt zum Blühen.